SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Ich bin Pastor Joshua und ich bin typisch deutsch.
Ich bin Bahna Gavi und ich bin typisch deutsch.
Ich bin Jörg Wachsmuth und ich bin typisch deutsch.
Mein Name ist Sezen Tatlıcı und wir sind typisch deutsch.
Deutschland im Selbstfindungsprozess. Wo ist unser Platz in Europa? Wie verändern die Zuwanderer unsere Gesellschaft, unser Selbstbild? Wie ab kommenden Samstag SWR 2 insgesamt begibt sich Mehrspur Radio reflektiert schon heute auf Deutschlandreise.
Spur 1.
Typisch deutsch war das Thema auf dem Doku-Blog. Viele Autoren haben viele Gedanken dazu gesammelt, geäußert und auf die Internetseite dokublog.de hochgeladen.
Und Wolfram Wessels hat sich für diese Sendung wieder heruntergeladen.
Spur 2.
Auf dieser Spur starten wir eine neue Reihe. Wer hört wann, wie und was im Radio? Den Anfang macht Steffen Grimberg, Taz-Medienredakteur. Mehrspur Radio reflektiert kooperiert mit der Taz.
Spur 3.
Wolfgang Hagen denkt über Friedrich Kittler und das Radio nach. Und wir sprechen
Spur 4
über das Ende einer Institution, das Rheinische Journalistenbüro.
Statesman Tragedy, Gutenberg Abgesang.
Hat Christian Klaus diese Musik überschrieben. Karl Theodor zu Gutenberg hat heftig gegen Regeln verstoßen. Ein typisch deutsches Phänomen, Regeln.
Benimmregel, Emblem Niger, nimmer Beleg, Bimmelregen.
Spur 1, Doku-Blog.
Josef Maria Schäfers hat O-Töne zu deutschem Ordnungssinn gesammelt.
Knigge, deutsche Regeln, deutsche Gründlichkeit. Eine Person gibt Anweisungen.
Kurze Ansage, Kuchen, Waffeln, Obst, Gabel. Kuchen, Waffeln, Obst, Gabel. Das ist aber nur die erste Regel. Es gibt eine zweite Regel, und zwar, der Löffel isst, die Gabel hilft.
Zum Thema Salat, gibt es da jetzt eine Regel, dass man das nicht schneiden darf?
Ganz kurz, Salat darf heute geschnitten werden. Mhm. Früher musste der gefaltet werden. Mhm. Kartoffeln dürfen heute auch geschnitten werden, früher nicht. Mhm. Ist schon jemand beim Artischock im Gras angelangt? Mhm. Da ist es. Sie haben es. Sie dürfen jetzt großzügig schneiden. Jetzt haben Sie den Boden, das Herz freigelegt und jetzt dürfen Sie darauf Dip streichen. Sonst bleibt es Ihnen im Hals stecken.
Sie befinden sich im Hauptmenü und haben soeben die Hilfetaste gedrückt.
Sie immer fragen.
Ja, frag ihn.
Das Mikrofon.
Ja.
Was darf man da reinsprechen?
Ja, aber du darfst nur irgendwas sagen zum Thema typisch deutsch.
Sie befinden sich im Hauptmenü und haben soeben die Hilfetaste gedrückt. Vielleicht für dieses Feature? Betrunkene nachts auf dem Weg zu einer Party. Julius, der sich an einer Beschreibung der Deutschen abmüht, und Arthur, der von seinem ersten deutschen Wort als US-Soldat in Nachkriegsdeutschland berichtet.
Adolf!
Da fällt mir jetzt nichts ein.
Adolf Hitler!
Ich bin kein Deutscher, da fällt mir da jetzt wenig ein. Also Halbdeutscher, tut mir leid.
Aber du bist doch in Deutschland hier.
Ja, ich bin hier in Deutschland.
In Russland, Piratenpartei.
Russland aufgewachsen, bin seit 14 hier, also pfff.
Kartoffelsalat.
Das fällt mir ein, ey. Europameister 2012, das fällt mir da ein.
Pünktliche Angsthase.
Der war ein alter Soldat. Der war schon mehrere Mal hier gewesen. Und er ist fast perfekt Deutsch gesprochen. Und da war ein Nude, wo da unten rumgelaufen sind. Und sie haben immer die Soldaten angelockt, weißt? Die sollen nur noch kommen und mit der Ruhm machen, weißt? Und die haben nur noch kreiert, oh, fick dich! Und die haben gesagt, was heißt denn das? Und die haben gesagt, das. Das war mein erstes deutsches Wort, was ich gelernt habe.
Nee, nicht so aus dem Stegreif. Dann sage ich mal Stichwort, ja, Gartenzwerge ist doch gut. Aber ohne Gartenzwerge
nein,
zu sagen.
Nein, sag was anderes.
Ein Doku-Blog-Feature von Nils Menrath.
Spur 2. Nachgedacht.
Ist nicht auf. Ah, jetzt, ja. Ja, jetzt höre ich mich. Ja.
Oh, dann sprich mal noch.
Aha.
Hallöchen.
Ja, hallo.
Radiotheorie. Höre Dia Trio. Ihre Ratio-Ode. Oho. Irre Datei.
Radio ist Teil eines ganzen Mediensystems, das Medienwissenschaftler und Medientheoretiker meistens als Ganzes betrachten. Gleichwohl fallen oft auch ein paar Erkenntnisse übers Radio dabei ab. Das war bei Friedrich Kittler nicht anders, dem bedeutenden Medientheoretiker, der im vergangenen Oktober gestorben ist und der mit seinem Denken viele Radioforscher und auch Praktiker inspiriert hat. Einer von denen ist Wolfgang Hagen, Friedrich Kittler eng verbunden, selbst habilitierter Medienwissenschaftler und Leiter der Kultur beim Deutschlandradio Kultur. Er ist viel unterwegs. Jetzt begrüße ich ihn in einem Studio bei Radio Bremen. Übertragungsmedien machen es möglich, dass wir uns unterhalten können und dass uns viele Hörer dabei zuhören können. Das war ein Phänomen, mit dem sich auch Friedrich Kittler besonders am Anfang seiner Karriere in den 80er Jahren sehr beschäftigt hat. Was war damals neu und aufregend an dem, was Friedrich Kittler zu sagen hatte?
Naja, die Betonung eben, dass man aufs Medium achten muss, wenn man Inhalte rezipiert. Also er war ja Literaturwissenschaftler, Friedrich Kittler, und ist eben bei den Germanisten ganz früh schon in den frühen 80er Jahren aufgefallen durch die starke These, dass er eben bei Kafka nicht nur geguckt hat auf den Text, sondern eben auch, worauf der Text geschrieben ist und über die Postkarte nachgedacht hat oder eben bei den technischen Medien darauf geachtet hat, wie die technischen Medien als solche sich entwickeln. Und er hat eigentlich nach Marshall McLuhan in den 50er Jahren wirklich in die intellektuelle, literaturwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche Debatte das Thema Medien wirklich eingeführt, und zwar eben das Thema der Materialität der Medien.
Nun ist das Radio ja tatsächlich ein technisches Medium und ohne diese Materialien nicht denkbar. Was hat er denn dazu gesagt, wie das Radio eben angefangen hat?
Naja, es ist, seine These ist sehr stark in den 80er Jahren die gewesen, dass letztlich Kriege Ursache davon sind, dass sich Medien herausbilden können, weil Kriege sind, wie Benjamin sagte, die größte Ansammlung von Produktivkräften innerhalb von kurzen Zeiträumen. Das ist ja auch richtig.
Zum Radio hat er ja gesagt, und das ist gewissermaßen ein Bonmot inzwischen geworden, das Radio ist Missbrauch von Heeresgerät.
Ja.
Was meint er denn damit?
Na, damit meint er, dass natürlich zunächst einmal die Radiosender und die Installationen, die dann später den Unterhaltungsrundfunk gebildet haben, aus der Radiotelegrafie kommen. Und die Radiotelegrafie war natürlich ein imperiales Machtmittel in den Händen der Militärs. In Deutschland hatte der entsprechende Initiator des Hörfunks, Hans Bredow, große Schwierigkeiten, den Militärs 1918 beizubringen, dass man eben am besten doch einen Unterhaltungsrundfunk schafft. Und die Militärs sagen, wieso, das ist ein militärisches Werkzeug, das gehört nicht in die Hände von Zivilisten. Aber Bredow konnte das durchsetzen, weil man mit dem Unterhaltungshörfunk, der dann geschaffen wurde, in Wirklichkeit wieder ein militärisches Gerät erzeugen konnte, nämlich die Großserien der Produktion von Röhren. Und Röhren spielen dann wieder im Radar eine große Rolle. Ich argumentiere jetzt wirklich ganz immanent wie Friedrich Kittler. Ja. Im Zweiten Weltkrieg und entscheiden dann auch den Zweiten Weltkrieg.
Zum Radio hat Friedrich Kittler sich ja später explizit eher weniger geäußert. Lag das nun daran, dass das Medium im Kontext der anderen Medien, Telefon, Computer, Smartphone, Fernsehen, an Bedeutung verloren hat?
Ich denke, dass die medientheoretischen Themen selber Effekte der Medien sind. Das Problem ist, dass das Radio einfach im Moment ein Schattendasein in der Entwicklung der Medien führt. Wir sind in einer multimedialen Welt. Wir sind in einer Welt der Communities, der Internet-Aggregationen, wo Agenten Oberflächen programmieren, die nahezu undurchdringlich geworden sind. Friedrich Kittler hat sich mit diesem Phänomen überhaupt nicht mehr beschäftigt. Und das ist sozusagen etwas, was aber ein Desiderat geblieben ist. Nämlich Medienwissenschaft hat es immer mit Medienübergängen zu tun. Und das Radio erlebt gerade im Moment keinen wirklichen Medienübergang, sondern es geht ein in einen Medienübergang.
Jetzt wäre es spannend, darüber mit Friedrich Kittler zu diskutieren. Leider können wir das nicht mehr. Vielen Dank, Wolfgang Hagen, Medienwissenschaftler und Medienpraktiker, nämlich Kulturchef beim Deutschlandradio Kultur. Danke.
Danke auch.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Friedrich.
Spur 1. Doku-Blog.
Prüfung. Fugen pur. Per Unfug.
So, heute werden wir in zwei Gruppen fahren. Wir haben eine Richtung, die fährt so lang. Und die andere Richtung fährt so lang. Wer darf denn nun als erster hier am Hindernis vorbeifahren? Herr. Warum?
Weil
er das Schild hat. Gemeinsam nochmal.
Bunt ist rot, ist ein Verbot.
Genau. Wir gehen raus und warten vor dem Haus.
So, ich zähle durch. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Hör auf zu klingeln. So, Aufstellung nehmen. Schulterblick, Handzeichen, los!
O-Ton, not O, to know. On to
nicht in die Stadt.
O-Ton.
Aha. Ach so, hat er nicht.
Der hat keine Plakette mehr. Ja, der ist Baujahr 1982. Der ist nächstes Jahr Oldie, dann darf er wieder, aber dieses Jahr noch nicht.
Oh, dann hat er das richtige Datum. Hat er das Jubiläumdatum?
Ja, fast, ja.
Ja, Gründungsjahr, dann war er 82, ne?
Ja, also das Büro gab es seit 82. Das Kollektiv wurde Anfang 83 gegründet.
Spur 3.
Gut.
Rückblick.
Journalisten werden meist als Einzelgänger wahrgenommen, die sich in eine Geschichte verbeißen und ihre möglichst exklusiven Recherchen gegen ihre Kollegen zäh verteidigen. So ganz stimmt das inzwischen nicht mehr. Immer mehr Journalisten tun sich zusammen, in welcher Form auch immer. Anfang der 80er Jahre war das noch anders. Das Rheinische Journalistenbüro spielte damals den Vorreiter. Ende des Jahres löste sich nach knapp 30 Jahren auf. Karl Rössel, Sie waren von Anfang an dabei, sind jedenfalls der älteste noch aktive Mitarbeiter des Rheinischen Journalistenbüros. Warum gehen die eine Kollegin und die vier Kollegen jetzt auseinander?
Ja, es ist zum einen eine Altersfrage. Drei von uns würden in den nächsten Jahren nacheinander in Rente gehen oder aufhören oder zumindest kürzer treten wollen. Wir haben die letzten 5 Jahre nach jüngeren Kollegen gesucht, die so eine journalistische Arbeit im Kollektiv, wie wir sie fast 3 Jahrzehnte praktiziert haben, fortführen könnten. Aber wir haben niemanden gefunden und deshalb beschlossen, lieber gemeinsam aufzuhören, wie wir auch gearbeitet haben, gemeinsam.
Erklären Sie doch vielleicht nochmal näher, wie das Kollektiv Rheinisches Journalistenbüro funktioniert.
Ja, es gab eigentlich 3 Grundlagen dieses Kollektivs. Der erste ist, dass wir über unsere Themen miteinander reden, dass wir uns austauschen darüber, dass wir gemeinsam entscheiden, was ist zum Beispiel wichtig. Wir hatten von Anfang an den Anspruch, nicht den Mainstream zu bedienen, sondern, um es mal in einem Zitat auszudrücken, denen eine Stimme zu geben, die sonst nicht zu Wort kommen. Und darüber diskutieren wir gemeinsam. Das ist der erste Grundsatz dieses Kollektivs immer gewesen. Der zweite ist, dass alle Texte, die wir schreiben, ob es ein Kurzkommentar ist oder ein Buch von 400 Seiten, grundsätzlich von einem anderen Mitglied des Kollektivs gegengelesen, kritisiert, verbessert, in der Dramaturgie aufgearbeitet werden. Und der dritte Grundsatz ist, dass alle Einkünfte, ganz egal, was man macht, ob man Vorträge hält, Rundfunksendungen macht, auf ein Konto gingen. Und von diesem Konto haben wir einen Einheitslohn ausgezahlt. Darüber hinaus war ein wichtiger Baustein dieses Kollektivs, dass wir dieses Büro von Anfang an auch als politisches Projekt verstanden haben, dass die Infrastruktur auch allen Mitgliedern des Büros für politische Arbeit in Initiativen zur Verfügung gestellt hat.
Könnte die politische Ausrichtung vielleicht auch ein Grund sein, warum Sie keinen Nachwuchs gefunden haben?
Also es könnte sein, dass insgesamt heute es nicht so eine politisierte Gesellschaft oder auch eine politisierte Bewegung gibt, wie das zu unserer Zeit war. Wir sind ja noch sehr von der Studentenbewegung der 68er Jahre geprägt gewesen. Wir haben 1971 angefangen zu studieren. Ich sage jetzt mal wir, weil die 3 der 4 Gründungsmitglieder des Kollektivs gemeinsam eine Journalistenschule besucht haben. Und das war damals eine recht breite Bewegung. Die nannte sich sogar Alternativbetriebsbewegung. Also bei uns, als wir angefangen haben, hieß es ja auch, trau keinem über 30 und vielleicht ist dann 30 Jahre Rheinisches Journalistenbüro auch genug und andere müssen halt ihr eigenes Ding machen und was Neues ausprobieren.
Zum Schluss vielleicht noch, woher kam denn der Name?
Ja, die meisten Leute glauben, Rheinisches Journalistenbüro hat im Wesentlichen mit Köln am Rhein zu tun, aber tatsächlich gab es Mitte des 19. Jahrhunderts mal eine Zeitung in Köln, die hieß Rheinische Zeitung und wurde von einem relativ bekannten Herrn betrieben, das war Karl Marx, daher kommt der Name.
Vielen Dank, Karl Rössel. Weiterhin alles Gute. Karl Rössel ist einer der Mitbegründer des Rheinischen Journalistenbüros, das sich Ende des Jahres auflöst.
Spur 4. Ausblick.
Diese Geschichte ist selbstverständlich frei erfunden. Eine Stadt namens Stuttgart hat also nie existiert.
Von Stunde zu Stunde heizt sich die Situation im Schlosspark mehr auf. Auch körperliche Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegnern waren keine Seltenheit mehr. Kirchenvertreter reagierten darauf erschüttert.
Die Polizei beginnt den Park abzusperren. Eine Gruppe von Jugendlichen besetzt einen Polizei-LKW.
Blockade und immer mehr Leute dann auf einmal sind diese ganzen Polizisten gekommen und haben die Schüler weggedrängt und haben am Ende...
Eins. Rosenblüt. Eigentlich hatte ich Stuttgart für immer hinter mir gelassen.
Ein dreiteiliges Kriminalhörspiel über Weihnachten zu Stuttgart 21. Grundlage ist der Roman von Heinrich Steinfest, der bereits Anfang des Jahres erschienen ist. Musste denn nach der Volksabstimmung jetzt etwas verändert werden, etwas aktualisiert werden? Uta Maria Heim, zuständige Dramaturgin im SWR.
Aber wieso denn? Ich meine, die Zustände haben sich doch nicht geändert. Geändert hat sich das, was kommt, oder erstmal festgelegt hat sich das, was kommt, aber dadurch muss man die Sicht auf die Dinge nicht neu definieren. Und ich hoffe auch, dass sich an der Fröhlichkeit des Stücks dadurch jetzt nichts ändert.
Es geht also nicht um den Ausgang von Stuttgart 21.
Nein, nein, das Stück spielt im Sommer 2010, ist also in einer verbürgten jüngsten Vergangenheit angesiedelt, noch vor dem 30. September. Die Menschen sind noch entsprechend fröhlich und noch wenig beunruhigt. Wir sind sehr glücklich, dass wir die Ersten sind, die Stuttgart 21 historisieren können.
Dann sind wir unserer Zeit voraus und hinterher. Drei Teile. Heinrich Steinfest, Wo die Löwen weinen, ein Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman. Die Sendung am Donnerstag zur Krimizeit um 22.03 Uhr, am 22. Dezember und am 29. Dezember. Und das Finale an Silvester am 31. Dezember, also um 20.15 Uhr, gleich nach der Neujahrsansprache von Angela Merkel.
Nicht, dass ich ein richtiger Freund von München geworden wäre. Ich bewohnte eine Dachgeschosswohnung nahe dem Englischen Garten, war mit einer japanischen Fotografin liiert und wurde von den Kollegen im Kriminalfachdezernat 1 respektiert, mitunter sogar geschätzt. Das ist mehr, als ich erwarten durfte. Man hatte mich nach München strafversetzt, weil man hoffte, in dieser hübschen Hölle würde mich das Schicksal von Wollsocken ereilen, die in einen nimmerendenden 90-Grad-Waschgang geraten waren. Aber fangen wir von vorne an.
Cut. Schnitt. Schnittcut.
Kempe.
Ja, Wolfram Wessels. Anja Kempe, Sie haben ein Feature produziert, das vom Kampf der Bundeswehr um Nachwuchs handelt. Die Bundeswehr wird ja bekanntlich zur Berufsarmee umgebaut. Das ist ein ganz normales Dienstleistungsgewerbe, wie viele andere auch. Warum soll mich das denn interessieren? Was ist so spannend daran?
Tja, das ist eine gute Frage. Die Bundeswehr früher vor der Reform war ja quasi ein Dienstleister, der zum Beispiel ins Ausland gereist ist und Brunnen gebaut hat. Die Einsatzarmee Bundeswehr, und so kommuniziert die Bundeswehr das auch im Rahmen ihrer, wie man immer so schön sagt, Nachwuchsgewinnung, muss ja nun auch mal schießen und jeder einzelne Soldat muss nicht nur wissen, wie seine Waffe funktioniert, sondern er muss sie auch anwenden und benutzen. Der Soldat, der Moderne innerhalb der NATO, muss schießen und kann auch erschossen werden.
Und ist nicht mehr nur ein Staatsbürger in Uniform.
Nein, den gibt es so nicht mehr. Der Staatsbürger in Uniform, der abends um 16:30 nach Hause ging und in der Nachbarschaft als jemand bekannt war, der seinen Rasen mähte und seinen Hund spazieren führte. Der moderne Soldat geht in den Auslandseinsatz und muss sich dort den soldatischen Aufgaben widmen.
Da hat sich in Deutschland ganz schön was geändert.
Ja, extrem. Ja, ja.
Werden Sie Soldat in der Einsatzarmee? Der Kampf der Bundeswehr um Nachwuchs. Ein Feature von Anja Kempe am Mittwoch, dem 21. Dezember um 22.05 Uhr im SWR2-Feature.
Ich bin 1,83 Meter und wiege 98 Kilo. Und mein rechtes Auge und mein linkes sind sehr schlecht und das rechte ist leicht am Schielen. Ja, und ich habe einen krummen Rücken, also einen Buckel. Und als ich 14 war, wurde ich mal im Diebstahl erwischt. Und jetzt für 2010 hatte ich eine Beamtenbeleidigung, war ich betrunken. Aber es wird wohl jetzt nicht so schlimm sein. Der Wehrdienstberater ist der Meinung, dass ich gute Chancen habe. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe überhaupt keine Chancen. Ich wollte mich einfach nur mal beraten lassen. Dann kam das jetzt bei rum. War überrascht.
Spur 1. Doku-Blog.
Mein Name ist Sezen Tatlıcı. Ich bin 28 Jahre alt, in Berlin-Schöneberg aufgewachsen, auch in Berlin geboren. Meine Eltern oder meine Großeltern sind klassische Gastarbeiter.
Der Verein Typisch Deutsch e.V. ist eine bunte Gemeinschaft von Menschen, die multikulturell, multiethnisch und multireligiös sind. Sie wollen eine gemeinsame Gestaltung der Gesellschaft und Verständnis füreinander erwirken. Das, was überwiegend als typisch deutsch bezeichnet wird, bedarf einer neuen Definition. Die Vorstandsvorsitzende Sishin Tatlici, der stellvertretende Vorsitzende Pastor Joshua Lupemba, die Vereinsmitglieder Bahar Nagavi und Jörg Wachsmuth geben Auskunft zu ihrer Person, ihren Motivationen, ihrer Arbeit und den Zielen des Vereins.
Als ich in den USA war, hat man mir immer wieder gesagt, du bist so typisch deutsch. Und ich fand es sehr, sehr spannend, weil ich sehr ordentlich bin, pünktlich bin und auch meine Meinung sehr offen sage. Und ich denke, Deutsch sein muss neu definiert werden. Und ich fordere jeden Menschen in diesem Land auf, das gemeinsam mit uns zu tun. Und ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nur, dass das Bild, was wir haben, von dem, was typisch deutsch ist, dass es nicht existiert.
Ich denke, was wir auch mit dem Namen typisch deutsch deutlich machen wollen, ist, dass die Realität einfach die ist, dass eine Vielfalt in diesem Land herrscht, die einfach existiert. Und man muss einfach nur durch die Straßen gehen und sich umgucken. Die Leben sehen, die wir hier alle haben, die Möglichkeiten, die einem zur Verfügung stehen, kulturell, was auch immer. Also dieses Land ist einfach, hat eine gewisse Vielfalt und leider wird diese noch nicht von jedem als etwas Positives gesehen. Und ja.
Nachdem wir uns für den Namen entschieden hatten und so weiter, habe ich halt geguckt nach Domains und habe gesehen, typischdeutsch.de wird direkt auf Volkswagen geroutet. Und habe gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Und habe dann da angerufen, einfach in der Konzernzentrale und habe gesagt, so, ich möchte jetzt mal bitte die Person sprechen, die hier für Webseiten oder für URLs zuständig ist. Und irgendwann hatte ich dann den richtigen am Apparat. Ich habe gesagt, na, wir hätten gerne diese Domain und würden uns die bitte zur Verfügung stellen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Und dann sagte er, also eins ist klar, wenn Sie aus der rechten Ecke kommen, dann können Sie das vergessen. Und so hat sich das dann nach 3 Monaten endlich ergeben, dass wir die Domain kostenfrei von Volkswagen zur Verfügung gestellt bekommen haben.
Die Frage ist nicht, was ist typisch deutsch, sondern wie ist typisch deutsch. Und deswegen sagen wir, es geht um die Gesellschaft.
Es geht darum, dass wir etwas bewegen müssen, dass wir etwas verändern müssen. Und wir müssen es in die eigene Hand nehmen. Es wird niemand für uns tun, wenn wir als deutsches Volk nicht zusammenstehen und Einigkeit endlich auch leben. Dieser Spruch, das ist ja typisch deutsch, ist ja eigentlich normalerweise immer sehr negativ behaftet. Und genau mit diesem Negativen wollte ich spielen und es mit positiven Bildern belegen. Weil ich glaube, dass man Vorurteile nicht abbauen muss, sondern man muss, also Vorurteile sind meiner Meinung nach Bilder, die man im Kopf hat. Und diese Bilder muss man durch andere Bilder ersetzen. Und das ist das, was wir tun.
Ein Doku-Blog-Feature von Andrea Rothenburg. In voller Länge auf dokublog.de.
Doku-Blog. Go. Lob du ka. O du G-Kolb. Good luck, B.
Ein anderer O-Ton, ein anderes Bild von Deutschland.
Kann man denn nur auf so ein Thema kommen? Was soll denn das sein, typisch deutsch? Wittgenstein? Ist nicht deutsch. Dagmar Krause, Heiner Goebbels, Heiner Müller, Bertolt Brecht, typisch deutsch. François Cactus, Brezel Göring.
Ich muss Ihnen jetzt mal was sagen.
Was? Da müssen Sie sich noch etwas gedulden. Am Mittwoch vor Silvester, das ist der 28. Dezember um 22.05 Uhr, gibt es eine weitere Mehrspursendung in SWR 2. Es gibt noch viel zu sagen zur neuen deutschen Identitätsfindung, zur Frage, was typisch deutsch ist oder sein sollte, könnte, müsste.
Spur 2. Rückblick, Ausblick, nachgedacht.
Bis dahin können Sie noch viel Radio hören. Wir wollen ab jetzt in jeder Sendung Zeitgenossen nach ihren Radioerfahrungen fragen. Wann, wo, wie und vor allem, was sie hören. Heute Steffen Grimberg, Medienredakteur der taz.
Steffen hört Radio. Da ist Ohr eröffnet.
6.30 Uhr am Morgen, halb Deutschland putzt sich die Zähne. Und wer was auf sich hält, hört dabei die Informationen am Morgen beim Deutschlandfunk. Das ist die Sendung, die immer ein paar Sekunden lang zwischen den Wortblöcken kleine Musikstücke anspielt, in denen es sich so prima gurgeln lässt. Natürlich setzt das Nachrichtenmagazin für die ganze Republik die Agenda, zumindest die politische. Meinetwegen ist es auch Flaggschiff. Aber vielleicht rührt ja genau daher die Verlässlichkeit von Informationen am Morgen. Schon der Titel zeugt von gelebtem Understatement und klingt ein bisschen nach Behörde. In Deutschland, wo Seriosität immer mit der Meinung einhergeht, eine gewisse Langeweile sei da leider unvermeidlich, bedeutet das vor allem Nominalstil. Regierungschefs treffen sich deshalb in den Informationen am Morgen nicht bloß, wie das normale Menschen tun würden, sie treffen zusammen, wie es gerade wieder Merkel und Sarkozy tun, beinahe jeden Tag. Dann wird die Herbsttagung des Bundeskriminalamts vorgestellt, auf der, man höre und staune, der Rechtsterrorismus jetzt doch Thema wird, auch wenn er gar nicht im ursprünglich geplanten Programm stand. Doch, doch, derlei Unwägbarkeiten und Veränderungen kann Informationen am Morgen schon wechseln. Und ein bisschen ist diese kleine unausgeschlafene Mäkelei auch ungerecht, denn es tut sich was. Da schneidet ein Korrespondent in einen gebauten Beitrag zum SPD-Parteitag einfach ein paar Sekunden aus einer Satiresendung, da bleibt die Zahnpasta vor Schreck auf der Bürste kleben. Und doch ist es so ungeheuer wohltuend und plötzlich ist sogar von der kalten Dusche die Rede, die mancher Hörer, genau wie die Eurozone, gerade erst hinter oder vielleicht auch noch vor sich hat. Wo so viel downgegradet wird wie bei der Euro-Rettung, macht sich Umgangssprache breit. Kein Zweifel, die Informationen am Morgen verändern sich. Schon länger ist dieser Trend zu spüren. Noch viel bleibt allerdings zu tun, bis man vielleicht irgendwann mal da ist, wo die Könige des politischen Aufwachradios seit 25 Jahren sind. Wenn James Naughty, Evan Davis, Sarah Montague und erst recht John Humphreys ihre Sprüche klopfen und Politiker grillen, schalten im Vereinten Königreich wöchentlich 7 Millionen Hörerinnen und Hörer ein. Die Sendung auf Radio 4 der BBC hat einen so schlichten Namen wie ihr deutsches Pendant, aber kommt schon dabei ohne den formalen Sound von Informationen am Morgen aus. Sie heißt ganz simpel Today und funktioniert ganz ohne Musikschnipsel. Dafür sind immer 2 Moderatoren im Studio, wie es sich für eine gute Morningshow gehört. Und weil Stimmengewirr eine alte Demokratie wie die britische nicht abschreckt, sondern anregt, sind auch gerne mal gleichzeitig 2 Politiker oder 2 Experten gleichzeitig zum Interview in der Leitung. Doch was heißt hier Interview? Streitgespräch wäre oft passender. Vor allem Humphreys gefällt sich als morgendlicher Bulldozer. Doch bei Today darf keiner kneifen. Noch weit mehr als die Deutschlandfunkinformationen bei uns bestimmt das BBC-Programm in Großbritannien, wie der Tag politisch weitergeht. Dabei kommt Today ohne das elitäre Geklingel aus, das im Deutschlandfunk hier und da noch manchmal aufscheint. Middle England ist das Ziel, die politische wie finanzielle Oberschicht darf und muss mithören, aber bestimmt nicht den Ton. Der Inhalt von Today, sagt der bei der BBC für die Sendung aktuell verantwortliche Redakteur Saren Thomas, sei schon so etwas wie die Kronjuwelen des Informationsradios, aber sie würden eben in einer ganz normalen Supermarktplastiktüte zu den Hörerinnen und Hörern transportiert. Der früheren britischen Premierministerin Margaret Thatcher war Today übrigens so wichtig, dass sie angeblich jeden Morgen zuhörte. Und weil es so schwierig war, Termine bei der Chefin zu bekommen, rissen sich ihre Juniorminister um ein Interview mit den Today-Machern, weil sie sich und ihre Anliegen so der Eisernen Lady präsentieren konnten. Was da gesagt wurde, gefiel Thatcher allerdings nicht immer, zumal Today zu ihrer Zeit als dezidiert links galt. Doch wenn ihr etwas gar nicht passte, rief sie schon mal an, noch während die Sendung lief, und wurde zu ihrem eigenen Entsetzen gleich live durchgestellt, geharnischte Fragen des Today-Teams inklusive. Spontane Anrufe von Angela Merkel stehen bei den Informationen am Morgen noch aus. Kommt vielleicht ja noch. Nur eine Frage bleibt. Wer entscheidet beim Deutschlandfunk eigentlich darüber, wie lange dieser unverbindliche Warteschleifen-Jazz zwischen den Wortbeiträgen gespielt wird?
Das war die Dezemberausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Alle Beiträge in voller Länge, auch die Gespräche über Friedrich Kittler und das Rheinische Journalistenbüro auf dokublog.de. An dieser Sendung waren beteiligt Anja Brockert, Christian Klaus, Steffen Grimberg, Wolfgang Hagen, Uta-Maria Heim, Anja Kempe, John Kohl, Karl-Rudolf Menke, Nils Menrath, Andrea Rothenburg, Karl Rössel, Josef Maria Schäfers und Wolfram Wessels. Und vielleicht hören wir uns am Mittwoch, dem 28. Dezember ja wieder um 22.05 Uhr in SWR 2. Oder am Sonntag, dem 15. Januar zu dieser Zeit, 19.30 Uhr, mit dem Thema Aufbrüche. Machen Sie mit, hören Sie rein. www.dokublog.de.
Zum Speichern dieser Nachricht drücken Sie die 3.